Herzlich willkommen bei Unter Freunden.
Gemeinsam unterwegs auf deiner Reise ins Leben.
In gemütlicher Atmosphäre gehen wir,
Eva und
Felicia,
zusammen mit vielen inspirierenden Gästen der Frage nach,
wie geht eigentlich Leben?
Home, I'm going home. I need a land to feel my soul. Take me home. Take me home over the green, green hills and far away. Home, I'm going home. I need a land to feel my soul. Take me home, take me home over the green, green hills and far away.
Total schön, dass du hier eingeschaltet hast bei dem Podcast Unter Freunden. Und ich habe heute einen ganz besonderen Gast bei mir. Ich habe jetzt inzwischen auch gelernt, wie man den Namen richtig ausspricht. Javi. Extra aus Brasilien hier für das Interview angereist. Nein, Quatsch, natürlich nicht. Aber
ein bisschen früher angekommen.
Ein bisschen früher. Ziemlich genau, vor 2 Jahren.
Fast vor 2 Jahre. Stimmt.
Ja, also das heißt, vor fast 2 Jahren bist du hier nach Deutschland gekommen, um mit den Freunden damals einen Freiwilligendienst zu machen. Und darum wird es auch als Schwerpunkt heute gehen. Weißt du noch, welcher Tag das war, als du angekommen bist?
Ja, das war am 7. September. Und ich weiß es, weil das ist Brasiliens Independenztag am 7. September. Und mein Vater ist Regisseur. Auch Filme, und er hat irgendwie so einen kurzen Film gemacht, da nur ich und mein Bruder ein bisschen einfach gespielt, weißt du, wir haben auf der Straße gespielt, in einem Wohngebiet, und mein Vater hat einfach die Kamera mitgenommen und gefilmt, und das ist dann danach ein kurzer Film geworden. Dieser Tag, wenn er das gefilmt hat, das war auch 7. September, und deswegen alle meine Freunde von der Schule, die das danach geschaut haben, sie quatschen immer und nerven mich wegen dieser kleinen Filme, weil das war mir irgendwie peinlich am Anfang. Und dann habe ich irgendwie diese Daten nie vergessen. Und jetzt auch wegen meiner Einreise nach Deutschland.
Und erstaunlicherweise, wenn man das so sagen kann, bist du ja immer noch hier. Also das wirst du uns ja bestimmt auch noch verraten, wie das alles gekommen ist, dass du über deinen Freiwilligendienst hinaus immer noch da bist. Und ich möchte dich als allererstes fragen, gibt es etwas, an was du gerade arbeitest oder was dich besonders im Moment beschäftigt?
Also ich mache zurzeit Ausbildung in der Landwirtschaft, und das ist dann meine Hauptbeschäftigung sozusagen, weil es geht dann natürlich länger als die Arbeitszeiten. Und das ist vollkommen in Ordnung, das ist halt so in der Landwirtschaft. Und das macht auch Spaß. Aber nebenbei habe ich angefangen, Instrumente selber zu machen, selber zu bauen. Ich habe angefangen mit Flöten, so Bambuflöten. Irgendwann, ich habe gedacht, es muss doch einfach nicht so kompliziert zu machen sein. Und ich habe ein bisschen geguckt, habe angefangen, welche zu machen. Und das hat geklappt. Ich habe leider hier in Deutschland nicht die Bambus gefunden, die ich in Brasilien gefunden habe. Sie sind irgendwie hier nicht ganz rund. Gibt's auch. Ich muss halt finden, wo ich das herkriege. Genau, und es ist ein Projekt von mir, irgendwie also zu lernen, verschiedene Instrumente zu spielen und zu verstehen, wie sie funktionieren. Irgendwie besondere Instrumente mit was mit dem Luft zu tun haben, die irgendwie man pustet oder was weiß ich.
Boah, das klingt total spannend, und ich habe auch schon vorhin gehört, dass du vielleicht nachher noch etwas spielst für uns. Freue ich mich schon total drauf.
Ja, aber kein großer Luftinstrument warten, das ist was ganz Schlichtes. Ja, aber ja.
Trotzdem. Ich habe es dir ja vorhin auch schon im Vorgespräch gesagt, ich finde es faszinierend, dass du nach 2 Jahren so wahnsinnig weit schon bist in der deutschen Sprache. Das ist echt faszinierend für mich. Du hast scheinbar ganz viele Talente.
No.
Musikalisch, sprachlich und so weiter. Ich würde dich jetzt total gerne noch besser kennenlernen, bevor wir richtig einsteigen in das ganze Thema mit deinem Freiwilligendienst, wie du nach Deutschland gekommen bist. Und das sind, da warten sicher noch ganz spannende Geschichten. Jetzt versuch nochmal ganz, ganz, ganz weit zurückzugehen in deinem Leben.
Mhm.
Also wir haben schon gehört, du kommst aus Brasilien. Wo bist du denn geboren?
Ich bin in Belo Horizonte geboren. Das ist die Hauptstadt von Minas Gerais. Das ist ein Bundesland, und das liegt genau neben São Paulo und Rio de Janeiro. die eigentlich normalerweise alle Leute kennen. Mhm. Genau. Da bin ich geboren, diese Stadt. Und ja, das ist irgendwie sehr schön. Ich kann mir vorstellen, dass die Leute außerhalb von Brasilien nicht so gut vorstellen können, wie das irgendwie aussieht von der Landschaft, weil das ist ganz anders als in die, ja, so Postkarte vorkommt und so weiter, also in den Filmen. Das ist eigentlich so eine Gebirgegebiet. Und bei uns ist diese Gipfel, also das ist so alt, dass diese Gipfel dann erodiert hat und jetzt sind die Bergen irgendwie so, hat so einen runde Gipfel sozusagen. Okay. Das ist dann diese, eine Art von Gestein ist dann weggeschwommen. Und dann was geblieben ist, ist so eine metamorphische Stein, so Eisen. Wir haben so richtig so Eisenbergen sozusagen. Und das ist dann diese Gebirge und so wie eine Steppe auch sozusagen von Vegetation. Das ist nicht so ein Urwald oder Regenwald. Gibt's auch so in Stelle, aber so eine eigentlich ganz niedrige Vegetation und so Bäume, die ein bisschen, oh, wie sagt man denn das? Sind nicht so gerade oder, genau. Mhm. Und da bin ich geboren und meine Kindheit gelebt. Da ist eigentlich ganz viel gelebt, bevor ich nach Deutschland gekommen bin. Ja, und die Schule war die gleiche dann diese ganze Zeit.
Auf welcher Schule warst du?
Also für mich heißt das Pollen Waldorfschule. Hieß das jetzt, wir haben den Namen verändert, weil dann ist der Oberstufen dazu gekommen. Als ich angefangen habe, gab es keine Oberstufe. Ich bin eigentlich die zweite Gruppe, die eine Oberstufe hatte. Genau, das heißt dann Pollen.
Und wenn du von Anfang an auf der Waldorfschule warst, heißt das, dass deine Familie auch schon so einen Hintergrund hatte, anthroposophischen Hintergrund?
Eigentlich nicht. Ich weiß, dass meine beide Eltern irgendwie so eine, also die richtige Spiritualität sozusagen gesucht haben. Sie sind dann irgendwann geschieden, ich glaube, ich war 9 oder so. Mhm. Und ja, meine Mutter hat für sich die Anthroposophie gefunden und mein Vater, ja, ich glaube, er sucht immer noch. Aber er ist auch glücklich dabei, genau. Aber ja, meine Mutter hat eine gute Schule für uns gesucht und hat dann die Anthroposophie kennengelernt. Also ich habe sie fast dazu geführt, sozusagen, sie dafür geführt.
Du hast sie dahin geführt?
Ja, ich meine, ich war der Grund, warum sie eine gute Schule gesucht hat und so weiter. Und dann dabei hat sie das entdeckt und die Anthroposophie und hat sich, ja, schlau gemacht da drin. Und sie ist auch Waldorf-Lehrerin geworden und ist jetzt dann dabei bei der zweiten Durchführung sozusagen mit der zweiten Klasse, bei der fünften Klasse oder so.
Und wenn du jetzt so ein bisschen weiterschaust, wie du dich dann so entwickelt hast, was würdest du sagen, wann war so ein Moment, der irgendwie hat durchschimmern lassen, was noch jetzt auf dich wartet? Also wo du jetzt stehst, gibt es irgendeinen Schlüsselpunkt, wo du irgendwie hättest so rückblickend erahnen können, dass du irgendwann ganz woanders landen wirst, ganz weit weg oder vielleicht auch, du bist jetzt in der Landwirtschaft. Mhm. Hat sich das irgendwie angebahnt?
Ja, schon. Also wir haben auch gemacht, wie hier in der Waldorfschule in der Regel, in der 9. Klasse ein Landwirtschaftspraktikum. Das ist nur leider so, dass wir, keine Ahnung, ich glaube, also die Trennung zwischen Stadt und Land in Brasilien, das ist anders als hier. Also der Punkt ist, wir haben irgendwie nicht so einen leichteren Zugang zu Land oder zur Landwirtschaft, wenn man in der Stadt ist. Und deswegen, wir haben gar kein 4-wöchige Praktikum gemacht oder gehabt, sondern die ganze Klasse ist zusammen für eine Woche zu einem Bauernhof, einem biologisch-dynamischen Bauernhof. Das ist richtig toll. Aber das war schon irgendwie so stark, dass ich mir gedacht habe in der 9. Klasse, nein, ich gehe nicht nach der Schule irgendwas studieren. Oder also will ich schon, weiß ich auch nicht, wusste auch nicht was, aber davor muss ich irgendwas mit Landwirtschaft zu tun haben, weil ich wollte einfach lernen oder ich hatte ja vor mir diese Frage, wie die Welt funktioniert und ich wusste, ich würde das in der Universität nicht genau lernen, in dieser Art, wie ich es wollte. Also ich würde nicht in der Universität lernen, wie die Sonne sich bewegt, wie die Jahreszeiten verlaufen und so weiter. Also natürlich irgendwelche Theorie, dass die Sonne in der Mitte von der System ist oder so, aber ja, wenn man von hier guckt, dann sieht man das nicht. Und ich wollte es irgendwie ja, in der Wahrheit lernen. Was ist die Sonne? Und das heißt, ich sollte es lernen, wenn ich sehe, was für eine Wirkung die Sonne hat auf uns, auf unsere Kulturen und so weiter. Und ich habe gedacht, Landwirtschaft wäre dafür sehr geeignet. Aber ich habe diese Idee tatsächlich irgendwann zur Seite gelegt, weil ja, so am Ende der Oberstufe war es irgendwie anders. Und ich habe auch während der Oberstufe ab der 10. Klasse angefangen, so einen heilpädagogischen Kurs sozusagen. Das gab bei uns, das hatte in unserer Schule...
Kurz als Erklärung, Heilpädagogik ist ein Teilbereich der Pädagogik, der sich mit Menschen mit Assistenzbedarf beschäftigt. Würdest du noch was ergänzen?
Ich glaube eigentlich, Heilpädagogik ist ein allgemeiner Begriff. Aber es gibt dann in der Anthroposophie, das ist auch ein großer Bereich. Und ja, dieser Kurs ist in meiner Schule passiert. Und ich hatte auch in der 9. Klasse eine Biografiearbeit geschrieben, auch wie hier in der Waldorfschule. Und das war über Rudolf Steiner, zufälligerweise. Also davor habe ich irgendwie nichts mit Anthroposophie gehabt. Aber das war dann ein Stoß. Und nachdem ich das gemacht habe, ich wollte unbedingt dann mehr über Anthroposophie erfahren und lernen.
Also, ich muss jetzt mal kurz reingrätschen. Ja, ich finde die Tatsache, dass du mit in der 9. Klasse, da ist man ungefähr 15.
Ja, genau.
Dass du mit 15, also da schreibt man in der Waldorfschule, schreibt man eine Biografiearbeit, das habe ich auch gemacht.
Ja.
Aber ich habe da, ja, also bei mir war es auf jeden Fall nicht so gehaltvoll.
Über wem hast du geschrieben?
Ich glaube über Walt Disney oder sowas. Das okay. Liegt schon ein Weilchen zurück.
Das
aber,
gab auch bei uns, ja.
Ja, gut, ich habe dann später auch was mit Filmen gemacht und so, deswegen okay. Passt das schon irgendwie wieder. Ja. Aber dass man mit 15 Jahren sich für Rudolf Steiner, das ist ja der Gründer der Waldorfpädagogik und ganz, ganz vielen Dingen und ist auch zufälligerweise bei uns im Namen von dem Verein.
Genau.
Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners heißen wir eigentlich kurz immer nur Freunde. Das finde ich wahnsinnig, dass du dich in dem Alter so dafür interessiert hast, für so spirituelle Themen und philosophische Themen. Das ist schon was Besonderes, finde ich.
Ja, also natürlich könnte ich damals, als ich diese Arbeit geschrieben habe, gar nicht fassen, was das alles ist. Aber ich glaube, das Wichtigste oder was für mich geblieben ist, er hat natürlich eine sehr interessante Biografie, das muss man sagen. Also egal, ob man mit irgendwelchen spirituelle Sachen sich auskennt oder nicht, das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Biografie. Und dabei habe ich dann kennengelernt alle Initiativen, die er angefangen hat. Und wie das, ja natürlich dann als Beispiel hatte ich selber unsere Schule und ich fand es einfach sehr schön. Das war eigentlich die Schönheit an diese Dinge, die mich gefangen haben. Weil ich fand das sehr, sehr schön und wunderbar, wie das alles nicht geklappt, aber wie das funktioniert hat. Und wie ich mit meinen Freunden durch die Jahre und in der Oberstufe richtig tolle Sachen gemacht haben. Auch diese Klassenspiele und immer mit Kunst verbunden. Und ich wusste, dass... Ich wollte es mitnehmen auf jeden Fall. Egal, was ich dann danach mache, ich wollte es mitnehmen und weitermachen. Und diese Schönheit von dieser anthroposophischen Arbeiten, Bereiche sozusagen, aber schon Schwerpunkt Schule und Pädagogik, hat mich dafür geführt, dass ich ein großes Interesse darauf hatte. Genau, und dann mit dieser Biografie, das war nur dann ein Stoß. Also ich habe dann das alles ein bisschen bewusster kennengelernt.
Da schreibt man ja einen Bericht, kann man sagen, ne? Wie so eine Thesis.
Ja.
Oder wie weißt du noch, wie viel das war?
Wie viele
Seiten das war?
Die Biografie.
Ja.
Meine war ausnahmsweise ein bisschen länger als die andere. Ich glaube, es war so 80 Seiten.
Kann ich mir
Seiten
gar nicht vorstellen
so.
Bei dir. 80 Boah. Seiten?
Ja, ich glaube, man musste Wahnsinn. Irgendwie 20 Seiten schreiben, aber. Ja, also die Seiten waren schon ein bisschen kleiner, auch, muss ich sagen. Aber es war schon länger als geplant. Aber das hat trotzdem Spaß gemacht. Und nach dieser Zeit war dann die Frage, also wenn man weiter mit der Anthroposophie machen will, dann kommt schon die deutsche Sprache irgendwann dazu, weil es ist meistens auf Deutsch geschrieben und ja, teilweise ist es übersetzt, aber vieles nicht. Und hier ist die Bewegung auch immer noch viel größer. Und ja, ich habe gedacht, ich kann bestimmt irgendeine Inspiration holen in Deutschland und auch Deutsch lernen. Und dann nach der Schule habe ich gedacht, ich will dann nach Deutschland. Und ich habe die Möglichkeiten angeguckt. Und dann habe ich, ja, die Freunde der Erzählungskunst gefunden. Und ich habe geguckt, okay, gibt es Campill auch? Campillen sind Einrichtungen, die mit Heilpädagogik arbeiten. Oder Sozialtherapie nennt man, das ist eigentlich das Gleiche, aber für erwachsene Menschen eher so Werkstätte und genau.
Ja, spannend. Ja, dann hat sich das bei dir auf jeden Fall schon früh angekündigt, dass du irgendwann mal auch in der Waldorfwelt irgendwie noch weiter bleiben wirst, auch beruflich.
Ja, schon.
Und genau, dann bist du in Kontakt getreten mit den Freunden, mit uns. Was ist dann passiert, bevor du überhaupt eingereist bist?
Mhm. Ja, also in Brasilien, das war natürlich am Anfang, ich glaube, am Anfang ist alles ein bisschen kompliziert, weil, ja, was für ein Kontakt ist das denn? Das ist alles, also jetzt mit Corona, das wird eigentlich ganz normal werden, aber das war total online und per Mail und keine Ahnung, also schon bei mir damals, da haben die jungen Leute eigentlich fast nichts mit Mail gehabt.
Also das war so ein Jahr vor Corona, ne? Ungefähr. Wahrscheinlich.
Ja, genau.
Du hast ja wahrscheinlich eine ganze Weile vorher, bevor du eingereist bist, schon angefangen, dich zu bewerben, oder?
Ah, okay. Ja, schon. Also fast. Ich habe am Anfang, so Februar habe ich angefangen mit den ganzen Sachen.
Gutes halbes Jahr vorher.
Genau. Und ja, per Mail auf Deutsch und dann mit irgendeiner Übersetzer-App da als Hilfe irgendwas verstanden. Und es hat geklappt. Genau. Und dann langsam, ich habe mich doch schon begleitet gefühlt. Und ja, es war eine große Hilfe auch, weil ich glaube, es gab irgendwelche Probleme da mit dem Visum, weil sie bräuchten in Brasilien also meine echte Vertrag. Und das noch dann per Post schicken und
oh
so weiter.
Je, per Post.
Aber das hat auch richtig Spaß gemacht, dieser ganze Prozess, weil.
Ja, hat dich nicht nervös gemacht?
Schon, natürlich, weil dann ist es irgendwie. Ich wollte wirklich nicht irgendwas studieren, noch nicht, aber ich wollte das nicht. Also das heißt auch meine einzige, ja.
Mein
einziger Plan war das zu machen und wenn es nicht klappen würde, dann noch ein Jahr warten oder mindestens ein halbes Jahr und irgendwie. Ja, das macht schon ein bisschen Sorge, aber das hat zum Glück alles geklappt.
Wie alt warst du zu dem Zeitpunkt?
Ich war 19, genau. Ich habe Geburtstag im Januar, ja deswegen, also ich war frisch dann 19 geworden. Dann 2018, ein Jahr davor, war ich fertig mit der Schule. Und dann gleich da habe ich angefangen, mich zu bewerben und die ganze Sache.
Jetzt bist du 21, oder?
Ich bin 21, genau. Ja.
Und dann hat aber alles geklappt mit den Papieren, alles rechtzeitig noch?
Ja, schon. Also das war ein toller Übergang, weg von Elternhaus zu kommen, weil ich musste dann alle diese Papiere selber organisieren und finden. Und es gibt in meiner Stadt keine deutsche Behörde sozusagen, oder wie das heißt, also ein Konsulat. Ich musste dann reisen, also innerhalb von Brasilien, um dann zu einer Behörde zu gehen und da die Papiere abgeben und so weiter. Und das habe ich dann alles, also ohne meine Eltern gemacht und das war dann, ich fand das schon super irgendwie so. Also dabei, ich muss das auch sagen, ich war nicht komplett alleine. Eine Freundin von mir von der Schule ist eigentlich mitgereist nach Deutschland. Genau, also wir haben dann ein bisschen zusammen dann die Sachen organisiert.
Ah, hat sie auch hier einen Freiwilligendienst gemacht?
Genau, eigentlich auch da, wo ich war, in meinem Campill.
Ach, das ist ja
wir
schön,
waren da zu zweit. Sie wusste auch nicht genau, was sie machen wollte. Und dann, ich habe sie dann mitgenommen irgendwie, gesagt, komm, das wird bestimmt sehr gut sein und nach einem Jahr kann man immer wieder zurückkommen und weitermachen. Sie ist dann doch geblieben auch.
Ah, ja, einmal Deutschland, immer Deutschland.
Ja,
nee, weiß man ja nicht, aber, nee, Quatsch, aber das ist ja total oft so, wenn Leute irgendwo hingehen, mal für ein Jahr, in Anführungsstrichen, und dann in 10 Jahren sind sie immer noch da. Irgendwann gehe ich mal zurück.
Ein Jahr ist wenig, ist einfach wenig.
Und wenn wir jetzt nochmal an den besagten 7. September 2019 zurückdenken, da kamst du dann mit dem Flieger hier an, oder ihr? Das war ja dein erstes Mal in Deutschland, oder?
Genau. War das eigentlich auch erstmal im Ausland überhaupt.
Erst im Ausland überhaupt und dann gleich so anders. Wie hast du dich gefühlt, als du dann, wo bist du gelandet?
In Frankfurt? Frankfurt, ja genau, ja. Frankfurt. Flughafen.
Erinnerst du dich noch an dein Gefühl?
Boah, am Flughafen oder allgemein?
Ja, schon in dem Moment erstmal, an dem Tag, und wo du ankamst.
Das war richtig schön irgendwie, weil es ist irgendwie so aufregend und man kann dabei viele, viele Sorgen machen, natürlich. Also, dass man wird eine neue Schritt vom Leben anfangen, und das gehört dann auch dazu, natürlich eine ganze Welt, eine ganze Freundenkreis, eigentlich alles, was man kennt, hinter dir zu lassen, irgendwie. Aber das hat sich irgendwie so schön projiziert, das hier zu machen, dass das war irgendwie so eine, ja, so eine große Freude dabei. Und das haben wir durch die ganze Reise gehalten. Das heißt, das war irgendwie so auch eine leichte, Zustand.
Aber der Abschied davor war wahrscheinlich nicht so leicht, oder? Wo du in Brasilien losgeflogen bist?
Hätte schwer sein können, muss ich sagen. Also wir waren sehr glücklich dabei und meine Eltern auch. Ich glaube, also Großeltern, sie haben schon ein bisschen, da tat es schon ein bisschen schwerer als für meine Eltern. Also sie fanden die Idee auch super. Aber ja, Großeltern sind dann dabei manchmal ein bisschen schon. Ja, sie wissen dann nicht halt, wie lange man dann woanders bleibt und ob man überhaupt zurückkommt.
Ja, in der Generation ist das, glaube ich, auch noch mal seltener gewesen, dass jemand ins Ausland gegangen ist.
Ja, in Frankfurt, Flughafen, das war schon ein bisschen anders. Da habe ich schon ein bisschen mehr Sorgen gemacht, weil es sind so viele Flure und Wege und ach, meine Güte, man kann sich schon dort verlieren.
Ja, willkommen in Deutschland, ne?
Ja, genau.
Konntest du dann bis dahin schon mehr Deutsch?
Genau, ich habe dann fast 6 Monate Privatunterricht gehabt.
Okay.
Das hat schon dann was gebracht. Also so irgendwie ein Gespräch zu führen könnte ich trotzdem nicht, aber Schilder zu lesen und irgendwie auszudrücken, was denn los war oder was ich bräuchte, das ging dann schon.
Also du hättest einen Kaffee oder ein Bier bestellen können?
Schon, ja.
Und dann hat dich wahrscheinlich deine Gastfamilie abgeholt, oder?
Ja, die Freunde haben mich geholt. Direkt ins Seminar rein, genau. Wir wurden abgeholt von, unser Team sozusagen. Da kamen auch mehrere dabei, also Ausländer zusammen. Das war schon toll.
Und dann ging es direkt ins Vorbereitungsseminar.
Genau.
Das geht ja auch richtig lang, ne?
Eine Woche, ja.
Intensiv.
Ja, boah, das war auch schon ein Erlebnis. Weil, also ich glaube, das ist auch wie beim Urlaub. Man will eigentlich irgendwie ausholen, aber man tut richtig tolle Sachen machen und gibt volle Energie aus. Und genau, wir sind irgendwie schon von der Reise gekommen und im Seminar dann schon wieder voll Energie alles gemacht. Es war super. Ja, also Zeit zum Erholen hat man auch danach immer. Das war sehr toll.
Erinnerst du dich noch an etwas Besonderes aus der Zeit? Aus dieser einen Woche?
Ja, natürlich. Also wir haben ganz viel auch Musik zusammen gemacht und das finde ich immer sehr schön. Und weißt du, dann kommen diese erste, also wir können richtig nicht so gut Deutsch sprechen. Das war dann eine Mischung von Spanisch, Englisch. Damals konnte ich noch ein bisschen besser Englisch sprechen. Deutsch. Und ja, ich glaube, das war eher auch so schön, dass Menschen aus so verschiedenen Ländern irgendwie zusammen singen. Und da waren auch so einfache Kanon dabei und Lieder, die, auch nicht nur auf Deutsch. Also auf Deutsch gab es auch, auf Englisch und auf irgendein afrikanischer Dialekt. Und das war voll schön. Also einfach, weißt du, dann wenn du ein Lied lernst, das ist nicht irgendwie wie eine ganze Sprache zu lernen. Das ist viel entspannter, weil du musst dann nur diese Wörter lernen und dann macht es so eine Freude dabei, weil du lernst dann diese Klänge und alles und alle haben Spaß dran und alle lernen, das können alle nach einer Woche die Lieder singen und das war super schön.
Und dann bist du zu deinem Einsatz, zu deiner Einsatzstelle gekommen.
Einsatzstelle, dieser Name.
Ja, das
ich glaube, das
so.
Hört man nur, wenn man in dieser Phase ist. Danach hört man nie.
Einrichtung.
Ja, Einrichtung.
Genau. Und du warst ja in dem Campel Schulgemeinschaften am
Bodensee. Heute. Also das ist eine Campel Schulgemeinschaft. Das heißt, das ist so ein Kinderheim mit Schule, eine Sonderschule. Und sie haben drei Stellen sozusagen. Ich war in einer davon, das heißt Brandreute. Das ist fast direkt am Bodensee. Das ist super schöne Aussicht. Das ist 5 Kilometer vom See. Genau, denn wir sind dahin gekommen und uns wurde die Häuser vorgestellt und unsere Zimmern dort und so weiter.
Und wie sah dann so ein normaler Arbeitstag bei dir aus?
Ja, das war schon. Also jetzt ist es ganz normal, aber keine Ahnung. Also damals als irgendwie Jugendliche, erst fertig mit der Schule, dann stellt man sich nicht vor, dass man irgendwie Windel wechseln wird. Okay, ich hatte es auch schon gemacht, also ein kleiner Bruder von mir, kleine Geschwister. Das ist was anderes, denn ich komme da an und das Erste, was meine, ja, so da nennen sie Hausverantwortliche, war eine Frau. Und sie hat dann mir gesagt, dass ich sollte, besonders bei einem Typ da begleiten. Und von ihm musste ich die Windel 3-mal am Tag wechseln. Er war, also ich war damals dann 19 und er war 20. Und ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen. Wie soll ich denn Windel wechseln von, ja, einem Mann? Das ist ein Jahr älter als ich. Also ich glaube, das war erst, also der Schock war erst, als sie das gesagt hat. Weil eigentlich, als ich das gemacht habe, das dann lernt man das eigentlich ganz schnell und ja, also heutzutage finde ich das überhaupt nicht ein Problem oder komisch, das ja, das gehört dazu. Nee, das war schon eine große, ich habe schon ganz viel gelernt in die Richtung, also nicht natürlich Windel zu wechseln, da lernt man halt irgendwann, aber das, ja, es gibt einfach Bereiche, die nicht so oft vorkommen, je nachdem, wo man wirkt in der Gemeinschaft. Und das ist schon sehr interessant, irgendwie so offen zu sein, auch für solche Sachen, die manchmal nicht so lecker sind, aber das gehört dazu, das muss auch gemacht werden. Und irgendwann, das macht auch voll Spaß. Genau, das war schon ein Schock und genau, mein Arbeitstag, es war ganz schön, wir haben mit dem Kinder, also die Kinder sind zur Schule gegangen und dann wir hatten so Schichten, es gab das Wecken und Tag anfangen sozusagen, vor 9 Uhr dann ja alles vorbereiten und manche Kinder müssen gewaschen werden oder so und umziehen, also anziehen und frühstücken und dann sie gingen zur Schule. Und in dieser Zeit hatten wir dann Mitarbeiterpause, weil dann sie waren bei der Schule und sie kamen dann von der Schule 3:15, glaube ich, nachmittags und dann ab 3 oder ab 4 sind wir dann zurück ins Haus gekommen und dann den Nachmittag gemacht. Den Nachmittag. Ja, so ein bisschen gespielt, je nachdem. Dann gab es auch so um 5 eine Erbauungsstunde, wo dann eben diese Frau, die Hausleiterin sozusagen, Geschichte erzählt hat und so weiter und schöne Sache. Und Musik haben wir auch, ja, gesungen haben wir zusammen, fast jeden Tag. Das war auch sehr schön. Und dann halt dann abends danach dann, ja, duschen, nochmal anziehen und zum Schlafen bringen mit einer Kerze, ein schönes Gebet aussprechen und genau. So ungefähr so. Und dann 2 Tage in der Woche hatten wir frei. Das hat auch gut gepasst.
Und so ging es auch ungefähr das ganze Jahr dann für dich weiter in diesem Rhythmus?
Ja. Und das ist natürlich, also die Aufgaben sind gewachsen oder im Laufe des Jahres. Man fängt dann irgendwie, okay, du kannst jetzt dieses Kind begleiten und irgendwas Schönes machen und spielen. Und dann, ja, nach fast einem ganzen Jahr, das heißt, okay, du kannst schon mit irgendwie mit 4 zusammen spazieren gehen oder irgendwas unternehmen und ja, das schaffen wir auch dann schon. Ja, und es kann alles dann runtergehen mit, ja, je nachdem, was für Kinder man hat. Wir hatten ein paar Epileptiker im Haus gehabt und eine von denen hatte epileptische Anfälle gehabt, so oft, fast, manchmal fast jeden Tag. Und das, ja, man zittert dann und alles und man ist nicht mehr im Körper irgendwie. Und dann man muss sofort dann retten und wir haben mit ihm dann immer so die Hände so im Kreuz vor dem Brust gehalten, also wir von hinten und mit ihm gezählt von 1 bis 30. Und wenn alles gut gelaufen ist, dann ist er, ja, beim 15 oder so dann zurückgekommen. Aber so war es, als Freiwillige schaut man nur zu dann am Anfang und irgendwann kommt doch schon die Situation, wo man das selber macht. Also ich meine, der Tagsverlauf ist irgendwie ähnlich, das ganze Jahr, aber es gibt dann halt diese Verantwortungserhöhung sozusagen, was dann sich verändert und das ist dann unterschiedlich, das ist halt, wie gesagt, das ist ein Freiwilligendienst, wenn man selber sowas will und sowas sucht, findet man. Und ja, das ist eine wunderschöne Hilfe auch und man lernt dabei unglaublich viel. Wenn man will, kann man auch immer bei den gleichen Sachen bleiben und es geht auch.
Ja, das sind, klingt danach, als hätte es schon auch Herausforderungen, kleinere und größere Herausforderungen gegeben, ne, in der Zeit.
Auf jeden Fall, ja, schon.
Wie würdest du sagen, hat dich dieses Jahr verändert?
Also wie ich mit diesem Beispiel bei den Windelwechseln gesagt habe, das war auf jeden Fall eine Offenheit zu diesem Bereich, wo, ja, kann man irgendwie normale Menschen sagen oder, ja, keine Mensch ist ganz normal, aber ich meine, unter, ja, normale Menschen in der Stadt oder so oder, ja, wo auch immer, in der normalen Gesellschaft lernt man manche Sachen nicht kennen, weil man schafft das selber alleine zu machen und sich versorgen. Und das sieht man dann halt nicht. Und das habe ich dann dort erstmal, ne, kennengelernt und eine Offenheit dafür langsam aufgebaut. Und das finde ich richtig gut, weil du fühlst dich dann irgendwann auch bereit, also hilfsbereit, um zu helfen, egal was es ist. Also es gibt solche Menschen, solche Kinder, aber irgendwann im Leben wird auch man so alt sein, dass man manche Sachen auch nicht mehr alleine machen kann. Und dann muss sich, man muss sich dann vorstellen, dass jemand anders das machen muss. Und dann von dieser beiden Seiten irgendwie, also von Verständnis her, also zu verstehen, dass diese Austausch gibt, dass man irgendwann das auch braucht. Und ich fand es wichtig zu lernen, dass man das auch machen kann, also geben kann, anbieten kann.
Und wie ist es nach dem Freiwilligendienst dann weitergegangen? Also du hattest ja in der Mitte ein Zwischenseminar von den Freunden und ein Abschlussseminar.
Ja.
Und irgendwann innerhalb von diesem Jahr hast du wahrscheinlich entschieden, dass du noch länger in Deutschland bleiben willst.
Genau. Wie fange ich das an? Dort, in Brandreute, wo ich gearbeitet habe, immer noch, da gibt es einen Bauernhof. So ein Campill-Bauernhof, so ein, ja, ein kleiner Hof. Nicht so produktionsmäßig oder so, wir machen dann unsere Sachen, aber das ist klein. Und die Schüler können ja auch dann mitmachen und mitarbeiten. Genau, und dann als ich da war, ich habe erstmal natürlich, ja, von meinem Zimmerfenster sozusagen gesehen, da ist was los. Ne? Also man kriegt es halt mit, wenn die Sachen kommt, also Heuernte, gibt es schon so Höhepunkte, also Kürbisernte oder solche Sachen. Und das habe ich dann, sobald ich die Möglichkeit hatte, mitgemacht. Und irgendwann war das schon so, dass ich in meine freien Tage auf dem Hof gearbeitet habe, also auch komplett freiwillig, also natürlich nicht auch komplett Schicht, auch keine Verantwortung getragen, aber einfach mitgemacht und mitgeholfen. Es hat voll Spaß gemacht. Ich glaube, das ist auch so eine Sache. Ich wollte Sachen lernen. Und genau wie ich das bei den Schülern, bei den Kindern gelernt habe, in meiner Sozialarbeit sozusagen, komplett neuer Bereich, darum habe ich vieles gelernt. Auf dem Bauernhof zwar genau so. Alles neu. Also Sachen, die ich davor nie gemacht habe. Und genau das habe ich irgendwie auch unbewusst gesucht und dort habe ich gefunden. Und dann, das war sehr interessant, weil ich habe bemerkt, die Arbeit mit Behinderten und mit den Kindern, ja, mit dem Kinder allgemein finde ich auch, das ist manchmal schwer. Also man wird schon müde irgendwie so, ja, kann ich sagen, so psychisch, aber irgendwie so seelisch wird man müde, weil das, also die reden die ganze Zeit und machen Geräusche und manchmal sind so Situationen, die man nie erwartet hat und man wird halt müde. Und nach einer ganzen Woche bist du richtig fertig. Und ich habe aber herausgefunden, dass wenn man das gemischt, wenn man das mischt mit einem rein körperliche Arbeit auf dem Bauernhof, das tut unglaublich gut. Und dann, ich habe das dann noch gerne gemacht, also meine Freitage auf dem Bauernhof gearbeitet, weil ich habe dann dort mich komplett erholt. Also ich habe dann den ganzen Tag gearbeitet, körperlich war am Ende des Tages komplett müde. Körperlich habe dann geschlafen und dann wieder neu aufgestanden für noch eine Woche Arbeit mit den ganzen Schülern.
Da hast du deine Batterien wieder aufgeladen. Genau.
Und das war auch neu für mich. Ich hätte nie gedacht, dass man mit mehr Arbeit irgendwie dann Energie kriegt.
Gewinnen kann, genau. Ja.
Das war sehr wichtig, das habe ich dann vor, weiterzumachen. Aber ja, das ist auch meine Sache, ne, Bauernhofarbeit. Das ist nicht für jeder, nicht was man gerne macht oder ja.
Also das heißt, dein Tipp wäre, dass man versucht, etwas zu finden,
genau,
was für einen selber irgendwie einen Ausgleich schafft zu der anspruchsvollen geistigen Tätigkeit auch, ne?
Ja, und ich kann mir gut vorstellen, dass es, ja, so weißt du, eine Arbeit, die viel von deinem Gemüt irgendwie erfordert, kann gut verglichen werden, balanciert werden mit einer Arbeit, die das nicht so ausgeglichen werden, mit einer Arbeit, die nicht so viel davon braucht oder eher so eine körperliche Arbeit. Aber was dann das ist, so, genau.
Ja, jeder ist da ein bisschen anders, ne?
Ja.
Und wenn du nochmal 3 Punkte zusammenfassen würdest, die du in diesem Jahr gelernt hast.
Da gibt's was Schönes. Also ich habe viele neue Sachen kennengelernt und ich fand sehr interessant, dann Menschen, neue Menschen kennenzulernen und zwar nicht irgendwie so als Freundekreis oder die Mitarbeiter und Seminaristen, die irgendwie die gleiche Alter wie ich hatten und so weiter, wo wir irgendwie schon sowieso zusammengearbeitet haben, sowieso gewohnt haben, da in einem gleichen Raum und zusammen gekocht. Aber ich habe immer, wenn ich was gesehen habe, wo ich gedacht habe, okay, da braucht man vielleicht Hilfe oder so, wie auf dem Bauernhof. Ich glaube, was mich dazu gezogen hat, das ist auch, man sieht, dass es viel Arbeit ist und da gibt es bestimmt Platz für Menschen, die da helfen wollen. Also nicht, dass jemand in die Not war oder so, aber man sieht, da gibt es eine, da unternimmt man was, wo immer mehrere Menschen gebraucht werden können. Und dann, ich habe solche Situationen nicht bewusst gesucht, aber welche gefunden. Und in diese anderen Menschen zu helfen oder, ja, ich würde nicht genau helfen sagen, weil sie waren nicht in Not. Das war einfach, ich hatte Lust mitzumachen. Und dann, ich habe mit, ja, verschiedenen Menschen da von der Einrichtung, auch so ältere oder schon so alte Menschen, irgendwas zusammen gemacht und das waren dann tolle, sind dann tolle Freundschaft geworden. Und dann, ich habe irgendwie dann danach zusammengefasst, dass, ja, es gibt schon eine Art, irgendwie Menschen kennenzulernen. Man kann irgendwie in eine Party gehen und da Leute kennenzulernen und man kann einfach, ja, wenn man freie Zeit hat und Lust hat, ein bisschen rumgucken, was da los ist in seiner Umgebung und mitmachen. Ja. Das habe ich gelernt. Also, das hängt schon jetzt mit Deutschland zusammen, aber Jahreszeiten, das ist was Wunderschönes. Und natürlich haben wir das wie auch in Brasilien, aber das ist halt anderes, ne? Also in Brasilien wird von Winter zu Sommer irgendwie nur eine Stunde verschoben oder gezogen. Also das ist gar nichts im Vergleich mit hier. Hier ist bis 9:30 noch hell, das ist unfassbar. Und ja, das war richtig schön in diesem ersten Jahr, wo ich hier war. Denn diese Übergänge zu erleben, also wir sind dann gekommen, dieser Übergang Sommer-Herbst, dann Herbst-Winter, das ist, oh, wenn es geschneit hat zum ersten Mal, das war...
War das das erste Mal, dass du Schnee gesehen hast?
Ja, natürlich. Und ich, keine Ahnung, ich glaube, ich habe sogar so Schmerzen in meine Backen gekriegt, so viel ich gelacht habe. Den ganzen Tag habe ich einfach gelacht, so schön war es. Ja, natürlich dann, wenn man ein Jahr später auf dem Bauernhof arbeitet und es ist dann richtig kalt, minus 15 oder so, und du musst die Schläuche irgendwie wärmen, damit das Wasser da drin überhaupt läuft. Ja, dann ist die Schnee dann mehr irgendwie nicht mehr so schön, aber...
Sieht schön aus, fühlt sich nicht so schön an.
Auf jeden Fall, also wenn man... genau, aber ja, ich glaube, dabei habe ich dann auch gelernt, die Natur anders wahrzunehmen, als ich gewöhnt habe. Ich glaube, das ist überhaupt so, wenn man irgendwie diese Landschaft wechselt. Also egal jetzt, ob Brasilien, Deutschland oder so, wenn man komplett woanders landet, dass es ist überhaupt nicht selbstverständlich, wie die ganze Natur da funktioniert. Und dann, ich habe hier dann nochmal, nicht weil Deutschland war, aber einfach wegen dieser Wechsel, meine Augen irgendwie neu aufgemacht für die ganze Natur, für die ganze Naturgeschehnisse.
Ja, da bist du als Landwirt ja auch total nah dran an der Natur, ne?
Ja, aber für diese Wahrnehmungserlebnisse muss man sagen, man arbeitet so vieles. Manchmal verpasst man schon ein paar Sachen. Genau, aber ja, auf jeden Fall.
Und hast du noch einen dritten Punkt, den du...
Ja.
Wo du noch was ganz Wesentliches für dein Leben gelernt hast?
Also, weg von zu Hause zu sein, also dieser Übergang. Ich war in der Schule und ich habe mit meinen Eltern gewohnt, also beziehungsweise mit meiner Mutter. Und ja, man denkt, ich mache einen Freiwilligendienst und ja, vielleicht komme ich dann wieder nach einem Jahr. Man denkt nicht gleich, dass man tatsächlich plötzlich weg von zu Hause ist. Und irgendwie 3 Monate, nachdem ich dann weg von zu Hause war, war mir sehr klar, ich komme nicht mehr zurück, um zu Hause zu wohnen mit meiner Familie, weil das war's. Also das war super schön, ich habe überhaupt kein Problem mit meiner Familie, ich liebe sie alle und ja, es läuft alles gut zwischen uns, aber da merkt man, ja, ich habe mein Leben und ich muss jetzt meine Sache machen. Und oh, das ist sowas für ein gutes Gefühl. Und dann, ich habe natürlich gelernt, manchmal leichter, manchmal schwerer, mich selbstständig zu bewegen und alle meine Sachen, die ich dann machen wollte, zu organisieren. Und wenn es geklappt hat, dann gut, dann habe ich gut gemacht. Wenn nicht, dann lag auch an mich. Weißt du, man lernt dann irgendwie, selbst die ganze Verantwortung über sich selbst zu tragen. Und das, also natürlich, wenn man, je älter man ist, auch wenn man zu Hause wohnt mit den Eltern, das kommt dann langsam auch. Aber auf einmal komplett an sich selbst. Ja, das ist dann richtig so ein Schritt Richtung Freiheit. Also das muss ich sagen, das habe ich dann gelernt. Und auch gelernt irgendwie diese Liebe zu der Familie und zu dieser ganzen Mitmenschen beizubehalten und irgendwie neu zu schaffen. Wobei man nicht mehr da drin, mittendrin wohnt oder ist. Das war auch sehr schön. Dabei sind natürlich auch Schwierigkeiten, also Kontakt dann zu behalten und ja, Nachrichten zu schreiben und solche Sachen. Ich bin, muss ich sagen, dabei nicht der Beste. Ich glaube, sie kommen oft und fragen, wie es mir geht und so weiter. Dann reden wir miteinander, aber das muss ich noch lernen. Also dabei bin ich noch, habe ich noch viel zu lernen. Aber das war auf jeden Fall ein Wendepunkt.
Ja, ich kann es mir richtig gut vorstellen. noch eine letzte, etwas ernstere Frage.
Okay.
Was bedeutet Heimat für dich?
Ja. Ernste Fragen sind manchmal nicht so leicht zu antworten. Aber ich versuch's. Ja. Was ich ganz wichtig finde und was ich auch gelernt habe in diese ganze internationale Bewegung, ist, dass die Welt nur eine ist. Und das war mir sowas von Wahrheit, als ich dann hier angekommen bin, eine super, also ich hatte keine Gastfamilie, das war tatsächlich, also ich habe dann in einer WG gewohnt und gearbeitet in einem Haus da mit dem Kinder und mit dem Mitarbeiter. Aber seitdem ich auf dem Bauernhof angefangen habe zu helfen und mitzumachen, dann hatte ich auch einen Bezug zu dieser Familie von den Bauern gehabt. Und sie sind richtig nette Leute und ja, wir haben dann ganz viel immer zusammen gemacht. Und als ich dann dieses Erlebnis hatte, dass ich auch hier oder egal wo ich bin, dass ich dann so gute Menschen finde, die irgendwie, dann weiß man sofort, man gehört dann zusammen. Also ich finde halt schwer zu sagen, dass meine Heimat irgendwie Brasilien ist. Also ich liebe Brasilien, ich habe einen richtig großen Bezug davon zu der Landschaft, zu unserer Musik, zu unserem Essen, zu alles. Aber Heimat als ein Ort, wo ich mich sicher fühle oder wo ich mir sicher bin, hier bin ich richtig. Ja, das, ich glaube, ich lerne das irgendwie mitzunehmen. Weil ich, das ist auch interessant, ich war Februar, März war ich in Brasilien, kurz, habe meine Familie besucht. Und das hat sich irgendwie anders angefühlt. Ich habe alle meine alten Freunde getroffen und so weiter. Aber ich wusste, dass ich eigentlich nicht mehr da meine Stelle habe. Also natürlich schon als Mensch und als ja, Sohn und so weiter und Freund. Aber irgendwie die Sache, die ich jetzt mache oder die ich jetzt machen muss und die Menschen, womit ich dann diese Sache mache, die sind alle hier. Und dann, als ich dort war, ich habe hier auch total vermisst und mir ganz sicher gestellt, ja, ich muss dann zurück, sobald es geht. Weil das sind, da ist eigentlich mein Leben in diesem Punkt. Ja, ich kann auch nicht sagen, dass Deutschland meine Heimat ist, aber ich glaube, Heimat ist, wo man sein Herz hat. Und zurzeit habe ich es hier. Genau.
Und was du jetzt gerade nicht sehen kannst, ist, dass Javi ein Herz
das stimmt.
auf seinem T-Shirt aufgedruckt hat. Das passt eigentlich perfekt.
Ja.
Als hättest du schon gewusst, dass du heute über dein Herz reden würdest.
Oh, könnte möglich sein, ja. Aber das ist auch interessant, weil diese T-Shirt, das ist von unserem Theaterstück, das wir dann der 12. Klasse gemacht haben. Und das geht auch ein bisschen darum, über diese Orte, also diese Heimat oder wo man gehört und die eigentlich innerlich ist und nicht äußerlich. Und so innerlich ist, dass man sagen kann, äußerlich ist es überall. Man muss es halt dahin gehen.
Das hast du richtig schön zusammengefasst. Und um jetzt aus dem ernsten Themenbereich ein bisschen wieder uns aufzulockern,
ja.
habe ich jetzt eine ganz schnelle Fragerunde für dich.
Oh yeah.
Rapid Fire heißt
ich hoffe,
das Ganze.
Dass mein Deutsch reicht.
Auf jeden Fall. und ganz schnell antworten, das Erste, was dir einfällt, ganz spontan.
Oh yeah.
Okay. Also, bereit?
Ja, ich glaube schon.
Film oder Buch?
Ich kann das gar nicht sagen, Entschuldigung. Weil, also zurzeit kann ich gar nichts lesen, wegen andere, ja, Sachen zu tun. Na, gibt's nicht einfache Frage. Beide.
Okay, also du setzt den Joker ein. Sprechen oder schreiben?
Sprechen.
Wann hast du das letzte Mal so richtig gelacht?
Okay, jetzt war vielleicht nicht richtig. Boah, ich lache schon ziemlich oft. Das kann ich gar nicht genau sagen. Aber tatsächlich, also in Stunden jetzt, also wie ich beim ersten Mal, als ich Schnee gesehen habe, gelacht, das kommt dann selten vor. Also dass ich über eine längere Zeit richtig am Lachen bin. Ja.
Klingt noch sehr lange her, aber ich schätze auch ein, dass du wahrscheinlich jeden Tag...
Okay, letzte Winter habe ich auch bestimmt dann so viel gelacht.
Ganz viel lacht. Wann hast du das letzte Mal geweint?
Mal schauen. Aha. Vor 2 Wochen hat mein Großvater Geburtstag in Brasilien. Und ja, jetzt wegen Corona und so weiter war die Situation so, dass sie auch sich nicht treffen könnten, um zu feiern und so weiter. Und dann hat jemand die Idee gehabt, gut, wir machen einen Film. Jeder schickt also von sich selbst eine Aufnahme. Dafür habe ich dann ein Lied gelernt, die Gitarre und gesungen. Und das ist schon so ein tiefes Thema über diese Kreis, die immer wieder geht. Also ne, jemand ist erstmal ein Kind, ein Sohn, und dann wird man Erwachsene. Und dann ist man der Vater, und dann irgendwann ist man der Großvater. Und dieses Lied spricht in eine sehr schöne Art von diese Verlauf, von diesem Lebenslauf. Und dabei, als ich das gelernt habe und, keine Ahnung, so 50 Mal gespielt oder so, genau, und dann diese Text und diese Melodie und ja, schon ein paar Mal habe ich dann schon geweint, wenn dieses Gefühl kommt, dass das ist eigentlich für meinen Großvater, aber eigentlich, das ist auch für meinen Vater und eigentlich auch für mich und eigentlich auch für meinen Sohn, die vielleicht an Tag kommt. Und dieses Gefühl von, oh, das ist ein schönes deutsches Wort, Zusammengehörigkeits, also ein Zusammengehörigkeitsgefühl, das hat mich schon zum Weinen gebracht.
Oh,
ja.
Das ist auch echt eine schöne Entwicklung, kann ich mir vorstellen. Also der Gedanke an diese Entwicklung durch die Generation. Ja,
und das ist irgendwie, ich habe geweint, weil es ist so schön ist. Es gibt manche Sachen, die ich sehe, die sind so schön, dass man kann fast nichts anders machen als weinen. So irgendwie die Augen ein bisschen mehr sauber machen, weil das ist einfach... Ja, ich fange jetzt fast gleich zu weinen dann. Nee, alles gut. Okay, nächste.
Eine letzte Frage. Was machst du, wenn du dich alleine fühlst?
Wenn ich mich alleine fühle? Ich mache Musik. Ja, ganz deutlich.
Das ist die perfekte Überleitung, glaube ich. Du hast uns ja dein Musikinstrument mitgebracht. Ich weiß selber noch nicht, was es ist.
Okay.
Magst du es holen?
Ja, das muss ich kurz holen.
Oh, ich sehe schon, es ist ein Percussion-Instrument.
Ja, das ist eigentlich so ein trommelartiges Instrument. Das kann sehr laut werden. Und ja, ich weiß nicht, wie das dann klingen wird hier mit Mikrofon und so weiter. Also, ich versuche es. Quando me pergunto se você existe mesmo amor, entro logo em órbita no espaço de mim mesmo amor. Será que por acaso a flor sabe que é flor? E a estrela Vênus sabe ao menos porque brilha mais bonito amor? O astronauta ao menos viu que a Terra é toda azul amor. Isso é bom saber porque é bom morar no azul amor. Mas você, sei lá, você é uma mulher, sim. Você é linda porque é.
Oh.
Das war's.
Richtig kurz. Schön.
Ich hoffe, das ist nicht so laut geworden. Irgendwie.
Verrätst du uns noch, um was es da geht?
Ja, ich habe schon erwartet. Weißt du, ich habe schon die Erfahrung gehabt, dass es gar nicht so leicht ist, manchmal die Sachen zu übersetzen. Und das ist gar nicht von der Satzbau her, aber doch von was gemeint ist mit diesen Wörtern. Das ist manchmal so anders auf Deutsch oder auf Portugiesisch. Aber ja, ich sag's nur, kann ein bisschen komisch irgendwie vorkommen, aber...
Du kannst es auch einfach so sagen, was du dabei fühlst, wenn
alles
du
klar.
Diese Wörter singst.
Also, sobald ich mich frage, ob du existierst, meine Liebe... Komme ich in meinen eigenen Raum. Kann sein, dass die Blume weiß, dass sie eine Blume ist. Oder weiß der Stern Venus, warum sie am schönsten strahlt. Der Astronaut hat zumindest gesehen, dass die Erde ganz blau ist. Und das ist einfach gut zu wissen, weil es ist gut, in dem Blauen zu leben. Aber du, was weiß ich, du bist eine Frau. Und du bist wunderschön. Weil du einfach so bist. Also das ist der Text. Und was ich dann für mich mitnehme, also es kommt irgendwie komisch dann am Ende da, die Sache mit du bist eine Frau und so weiter, auch vor allem heutzutage, es kann schon irgendwie zu politische Meinungen bringen oder so. Aber ich nehme so an, dass hier in dieses Stück, das ist ein Liebeslied. Und das ist dann, das wird für eine Frau geschrieben. Und dieser Punkt, ich meine nur, das ist gemeint, was das man liebt. Oder kann man auch denken, diese weibliche allgemein. Also das ist wunderschön. Nur weil es so ist. Das muss nichts mehr sein. Also das ist schön deswegen. Die Männer sind auch schön deswegen oder so. Und dieses Lied ist halt so anders gemeint. Aber was ich für mich mitnehmen ist, dass diese Sachen, die halt zu allem gehören. Und das gehört nicht zu Brasilien oder zu Deutschland oder... zu irgendwo anders, das ist weltweit. Der Astronaut hat gesehen, dass die Erde ganz blau ist. Und das ist einfach schön, in dem Blauen zu wohnen. Egal, wo man dann in diese blaue Welt wohnt, das ist einfach schön so. Und deswegen habe ich es hierher gebracht, weil ich glaube auch, alles, was für mich jetzt mit Freiwilligendienst und mit dieser Lebensphase zusammenhängt, ist das tatsächlich, dass die Welt eine ist. Und überall sind die Blumen Blumen und man kann sich fragen, ob sie das wissen oder nicht. Und Venus sieht man auch von hier, von Deutschland oder von Brasilien. Genau. Und das trage ich dann mit dieser Musik.
Richtig, richtig schön und es passt einfach total gut zu unserem Gespräch, finde ich. Und total schön gesungen und getrommelt. Also vielen, vielen Dank für diese Einheit.
Ich danke dir, dass ich die Gelegenheit hatte, das zu spielen.
Danke. Ich würde noch gerne eine abschließende Frage stellen. Was wünschst du dir für die Zukunft? Das kannst du ganz allgemein oder so konkret, wie du es möchtest, beantworten?
Also ich wünsche, dass ich irgendwie schaffe zu organisieren, die Sache, womit ich mich beschäftigen will. Weil ich muss sagen, da sind schon, ja, das ist vom Temperament auch. Es gibt halt Menschen, die sind ein bisschen unorganisiert, weil die so viele Sachen um sich herum haben irgendwie. Aber ich habe das Gefühl, dass manche Sachen gehören zusammen. Wie, und Sachen, die man vielleicht überhaupt nicht denken kann, dass sie zusammengehören können. Aber ja, das habe ich auch dann seit der Schule gelernt. Bauernhof, Landwirtschaft, warum nicht dann Musik dazu? Und ja, was ich dann danach machen will. Eigentlich, ich mache jetzt Landwirtschaftsausbildung. Davor habe ich Heilpädagogik irgendwie gemacht und ich will ehrlich gesagt dann noch Medizin studieren. Also jetzt nicht viel darüber erzählen, aber einfach, ich habe irgendwo in mir eine Sicherheit, dass diese Sachen zusammengehören und sie will ich auf jeden Fall zusammenbringen. Ich habe aber bis jetzt ein bisschen Schwierigkeiten mit so vielen verschiedenen Bereichen, das irgendwie zusammen zu nähen, dass er so passt und dass man sich nicht irgendwie in der Mitte teilt. Ja, ich wünsche mir zu meiner Zukunft, dass ich es irgendwie kriege, diese verschiedenen Sachen zusammenzubringen.
Dabei wünsche ich dir ganz viel Energie.
Vielen Dank.
Und es war gar nicht die letzte Frage, es war die vorletzte Frage. Die letzte Frage ist nämlich, wenn du dir vorstellst, dass das hier das allerletzte Gespräch ist, die allerletzte Gelegenheit in deinem Leben, ganz vielen Menschen was zu sagen. Gibt es irgendwas, das ist total schwer, ich weiß. Gibt es irgendwas, was du, wo du nicht von der Erde gehen könntest, ohne dass du das mal gesagt hättest?
Ich glaube, ich komme zurück zu meinem Punkt wieder. Und das hätte ich gerne gesagt. Habe ich schon gesagt, das sage ich noch einmal, weil ich muss tatsächlich, ich kann nicht weg von der Erde gehen und das ein paar Mal gesagt haben. Das, schau mal doch die Sachen an sich, beobachte die Dinge. Sie gehören doch zusammen. Wobei manchmal nicht so ausschaut. Und ich denke, ich habe fast so das Gefühl, wenn man die Dinge betrachtet, sie wollen miteinander zusammen, also mit den anderen Dingen zusammen mitmachen. Sie wollen, Musik will auf jeden Fall zusammen mit Landwirtschaft arbeiten. Und die Landwirtschaft wird auch mit der Musik zusammenarbeiten. Und dass man richtig die Dinge beobachtet und sieht, wie sie zusammengehören und das, und die helfen, weil sie wollen das auf jeden Fall. Und ich glaube, unsere Aufgabe als Menschen ist, diese Sache zusammenzubringen. Weil das brauchen wir auch. Ich finde so irgendwie, wie die Sachen alleine viel weniger bringen, wie sie zusammenbringen könnten. Auch für uns. Ich glaube, das ist so eine Zusammenarbeit zwischen uns und die Dinge, die Geschehnisse, die Bereiche, die verschiedene Wissen. Und das ist mein Impuls irgendwie. Und das muss ich nochmal sagen. Schau die Dinge genau an. Weil die wollen irgendwo anders gehen. Und das macht voll Spaß, darauf diese Dinge zu helfen. Und mit hier mitgehen. Und neue Sachen entdecken, wie sie sich zusammen mischen und verbinden und funktionieren. Und das jetzt mit die Dinge und die Bereiche und verschiedene Arbeiten. Aber auch die Menschen. Wenn man woanders hingeht, wenn man genau anschaut, man weiß, wir sind alle Menschen. Es ist nicht irgendwie erste Welt und dritter Welt und hier und dort und es gibt natürlich viele Unterschiede, aber wenn man genau hinschaut, wir sind alle Menschen und wir gehören alle zusammen. Und wir sind da, um zusammen mitzumachen, um zusammen zu machen. Und das finde ich am wichtigsten, vor allem.
Oh, liebe Hörerin, lieber Hörer da draußen, ich hoffe, ihr seid immer noch, ihr habt bis hierhin zugehört, damit ihr diese wertvollen Worte von Javi auch noch gehört habt und jetzt mit in euren Alltag nehmen könnt. Ja, vielen Dank. dass du da warst, Javi. Das war wirklich sehr inspirierend, total schön. Und wenn du da draußen Feedback geben möchtest zu dieser Podcast-Folge, dann schau einfach mal in die Shownotes. Da haben wir eine Nummer hinterlegt. Und wir freuen uns total auf Nachrichten, auch auf Sprachnachrichten mit eurem Feedback, mit euren Fragen und greifen dann auch gerne wieder neue Themen von dir auf. In dem Sinne freuen wir uns, dass du in 2 Wochen wieder dabei bist bei dem Podcast unter Freunden. Und dir, Javi, eine wunderschöne Heimreise wieder zurück zum Bodensee.
Vielen Dank. Ich danke euch vom Herzen nochmal für diese Einladung. Ich finde, genau wie ich gesagt habe, in diese Richtung arbeitet ihr auch, die Freunde der Erziehungskunst. Und es ist eine Ehre, auch irgendwie ein bisschen dabei zu sein und ein bisschen mitmachen zu können.
Es ist eine Ehre, dass du hier warst für uns. Also, dann bis zum nächsten Mal.
Ja, bis zum nächsten Mal.